Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen vor der Libyen-Konferenz in Berlin, wie die ausländischen Mächte in Nordafrika zurückgedrängt werden könnten. Wir bleiben in der einen Welt, auch in der Region, und berichten aus Algerien, wo inzwischen Häftlinge der Protestbewegung freigelassen wurden. Wir fragen, was sich hinter der harten Haftstrafe einer jungen Israelin durch ein russisches Gericht verbirgt, und berichten zum Schluss von einem lukrativen Geschäft, Waldi 2.0, geklonte Haustiere aus China. Seit 2014 kämpfen die zwei rivalisierenden Regierungen um die Vorherrschaft in Libyen. Der Premier der international anerkannten Überrangsregierung El-Sarraj und sein Gegner General Haftar, der große Teile Libyens kontrolliert, darunter den rohstoffreichen Osten und Süden. Der Bürgerkrieg in Libyen wird durch die Unterstützung vieler ausländischer Mächte noch weiter angefacht. Auch deshalb will die deutsche Regierung bei der Libyen-Konferenz morgen in Berlin alle beteiligten Akteure an einen Tisch bringen und versuchen, den stetigen Nachschub von Waffen und Söldnern zu stoppen. Ich bin nun verbunden mit Mirko Kalbert. Er ist Nordafrika-Korrespondent, unter anderem für den Spiegel und die Taz. Herr Kalbert, lassen Sie uns doch zu Beginn einmal kurz auseinander dividieren, welche ausländischen Regierungen ihre Interessen in Libyen durchsetzen wollen und wer sich deshalb in Nordafrika auch feindlich gegenübersteht.
Hallo, Frau Fecke.
Hallo.
Ja, das sind eine Menge Länder, die mittlerweile an diesem Weltkrieg um Libyen, wie der Spiegel es formuliert hat, beteiligt sind. Es sind auf der Seite der libysch-arabischen Armee von Khalifa Haftar Ägypten, die Arabischen Emirate, Russland liefert Waffen und russische Söldner kämpfen auf der Seite von Haftar. Und dazu hat sich die französische Regierung noch entschlossen, diese Armeestruktur zu unterstützen, weil man einfach davor Angst hat, dass islamistische Milizen dieses riesige Gebiet, was eigentlich staatlos geworden ist, der libyschen Sahara, Mali und Niger, dass Milizen dort die Kontrolle übernehmen. Also das ist hier eine Fraktion. Und dann haben wir auf der anderen Seite der international anerkannten Regierung von Faiz Serraj die Türkei, die jetzt ja gerade mit Verf ganz flink die Situation geändert hat, indem man sich bereit erklärt hat, Waffen und Truppen sogar zu schicken nach Tripolis. Und wir haben Katar, die seit der Revolution von 2011 die Gruppen, die in Tripolis das Sagen haben, mit Waffen und Logistik unterstützen.
Erdogan und Putin konnten General Haftar vor wenigen Tagen ja nicht dazu bewegen, den Waffenstillstand zu unterzeichnen. Warum soll es nun Deutschland bzw. den Europäern gelingen, Frieden in die Region zu bringen?
Nun, Faiz Serraj hat ja den Vertrag unterschrieben, aber hat dennoch weitere Forderungen gehabt und gesagt, er möchte, dass die LNA, also die Armee von Haftar, nach Ostlibyen zurückzieht. Und genauso hat Haftar eigentlich Forderungen, die unerfüllbar waren in Moskau, nämlich dass die Milizen aufgelöst werden und deren Existenzberechtigung ist ja sozusagen, dass sie sich rund um die Ministerien und der staatlichen Institutionen befinden und auch dort ihr Geld beziehen. Also das ist eigentlich weiterhin eine unlösbare Aufgabe. Nur ich glaube, der Druck ist einfach sehr viel größer geworden, denn es droht die Gefahr, dass sich ägyptische Truppen und türkische Truppen, Russen auf der einen Seite und jetzt haben wir auch noch syrische Rebellen in Tripolis auf der anderen Seite, dass die sich gegenüberstehen und dass wir wirklich ein syrisches Szenario bekommen. Und ich glaube, der Druck auf die Diplomaten ist so groß geworden, weil sie erkannt haben, das ist für Europa, diese 2200 Kilometer lange Küste ist für Europa eine wirkliche Gefahr geworden. Und Syrien ist weit weg, Afghanistan ist weit weg, Libyen, das glauben viele gar nicht, aber ist ein Mittelmeerenreiner, der direkten Einfluss auch haben wird auf die Innenpolitik in Europa, weil die Flüchtlingsströme zukünftig auch weiter über Libyen verlaufen. Das heißt, hier hat einfach Angela Merkel die Notbremse ziehen wollen und hofft, dass sie zumindest die ausländischen Partner der Milizen davon überzeugen kann, das zu stoppen. Aber ob es gelingt, ist überhaupt nicht sicher.
Erwarten Sie denn, dass morgen bei dieser Libyen-Konferenz in Berlin Maßnahmen zur Überwachung des Waffenstillstandes beschlossen werden?
Es gab ja schon ein Friedensabkommen im marokkanischen Schirat getroffen, das eigentlich mit gutem Willen und guten Ideen geschlossen wurde, aber es wurde nie umgesetzt. Das Parlament hat diese international anerkannte Regierung, das libysche Parlament hat die Regierung nie anerkannt. Und wenn in Berlin nur eine Unterschrift geleistet wird, aber letztendlich der Waffenstillstand nicht durchgesetzt wird mit einer vielleicht EU-Truppe, wie jetzt ins Spiel kam, oder mit Beobachtern der Afrikanischen Union, mit einfach mehr Engagement, dann glaube ich, ist es ein weiteres Abkommen, was mit der Realität vielleicht nicht so viel zu tun hat. Aber ich glaube, man kann sich das nicht mehr leisten. Wie gesagt, Libyen ist ein Mittelmeerreiner und die Nachbarländer Algerien, Ägypten sind auch nicht stabil. Europa kann es sich nicht mehr leisten, zuzuschauen.
Wie kann denn der Einfluss oder die Einflussnahme der ausländischen Mächte zurückgedrängt werden?
Die Idee ist, dass man alle Beteiligten davon überzeugt, dass eine Eskalation nicht im Interesse ist, auch nicht der Türkei. Erdogan hat ja Libyen wahrscheinlich auch nur als Faustpfand benutzt für den Streit über die Gasvorkommen mit Griechenland im östlichen Mittelmeer. Und Russland hat natürlich eigentlich auch kein ureigenes Interesse, wie auch die Amerikaner an Libyen, weil es einfach ein kleines Land ist mit 5 Millionen Einwohnern. Nur ja, es ist eigentlich schließt, für viele ist es nicht klar, wie die Bundesrepublik im Moment die ausländischen Player unter Druck setzen möchte. Deswegen glaube ich auch, ist es überhaupt nicht garantiert, dass die Konferenz ein Erfolg wird. Es wird daran hängen, ob Europa diesmal bereit ist, sich zu engagieren. Und wir sehen ja schon bei den Bundeswehrmissionen in Mali und der EU-Außenpolitik in der Region, dass man eigentlich kein Interesse hat daran, sich weiter in dieses Chaos zu begeben. Man wird es aber wohl machen müssen.
Es gab aber auch einige Vorschläge für ein etwas größeres Engagement.
Die gibt es und die wurde von EU-Offiziellen und von auch Vertretern der UN-Mission, ANSMIL nennt sie sich, auf den Tisch gebracht. Und ich glaube, wir werden einen Abschluss eines Vertrages sehen können, eines Waffenstillstandvertrages. Und danach wird die UN-Mission übernehmen und die wird aber wirklich diesmal robuster vorgehen müssen. Und es liegt auch an den europäischen Regierungen, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die für den Terror an Migranten, aber auch an der Zivilbevölkerung verantwortlich sind. Und das hat man bis jetzt gar nicht gemacht. Weder hat man Haftars Armee zur Verantwortung für Kriegsverbrechen gezogen, noch diejenigen, die an der Seite von Sarraj kämpfen, die teilweise auf der UN-Sanktionsliste stehen, weil sie als Menschenschmuggler identifiziert wurden. Also da kann Europa mit relativ wenig Mitteln, die man einfach die Verbrechen verfolgt und auch dann anklagt, vielleicht in Den Haag vom Kriegsverbrechertribunal, dem man das endlich durchsetzt.
Vor der Konferenz morgen in Berlin wurde ja sehr fokussiert auf die Teilnahme Haftars. Er hat ja generell gesagt, dass er kommen möchte. Dabei hängt von der Personalie gar nicht so viel ab am Ende, oder?
Ich finde, es lohnt einen Blick zurück in 2011 in den Aufstand gegen Muammar Gaddafi, der ja nicht zufällig in Benghazi gestartet ist, als die Menschen auf die Straße gingen. Die gingen sicherlich auch wegen der Verbrechen des Regimes auf die Straße, aber es geht in diesem ölreichsten Land Afrikas eigentlich um die nicht gerechte Verteilung von Wohlstand der Öleinnahmen. Muammar Gaddafi hat nach 42 Jahren Regentschaft die meisten Institutionen nach Tripolis verlegt und man ist im Osten nicht darüber glücklich, dass die nationale Ölagentur zum Beispiel in Tripolis ist, dass die Ölvorkommen sich im Osten befinden, aber das Geld im Westen verteilt wird. Das mag berechtigt oder nicht berechtigt sein, aber auf jeden Fall ist die Reform des Landes und eine Neustrukturierung Libyens sehr viel nötiger, als wir glauben. Denn selbst wenn Sarraj und Haftar sich einigen auf einen Waffenstillstand, wir werden nach wenigen Wochen im Süden Gruppen sehen, die jetzt nicht am Tisch dabei sind, die sagen, das Wasser für Tripolis zum Beispiel kommt aus der libyschen Sahara, aber wir wurden nicht berücksichtigt und wir haben keinen Zugang zu Ministerien und wir stellen keinen Minister. Also ich glaube, man muss einfach, und das wird man zukünftig auch in anderen afrikanischen Ländern machen, man muss einfach dieses Land als Nachbarschaft betrachten und man muss in die Staatsgründung, die Neustaatsgründung Libyens viel mehr Zeit und Ressourcen setzen.
Vor der Libyen-Konferenz morgen in Berlin sprach ich mit Mirko Kalbert. Er ist Nordafrika-Korrespondent unter anderem für den Spiegel und die Taz. Vielen Dank dafür. Seit mehr als 10 Monaten demonstrieren Tausende in Algerien für Demokratie und das Ende des alten Regimes. Das hat sich mit der Präsidentenwahl im Dezember nicht geändert, weil die Protestbewegung den 5 Kandidaten vorwarf, der alten Führungsriege, um den Langzeitpräsidenten Bouteflika anzugehören. Darüber haben wir auch vor wenigen Wochen noch berichtet. Nun starb aber überraschend Algeriens mächtiger Armeechef Ahmed Kaid Saleh Ende Dezember. Saleh galt als Hardliner gegenüber der Protestbewegung unter 60. Tatsächlich sieht es im Moment so aus, als ginge das Regime auf die Bevölkerung zu, indem es nach und nach mehrere Inhaftierte der Protestbewegung freigelassen hat. Ob da mehr hintersteckt, das hat Dunja Sadaki für uns recherchiert.
Hoch zu Ross auf einem weißen, geschmückten Pferd reitet Samira Missoussi durch die Straßen von Tizi Ouzou, umringt von einer Traube jubelnder Menschen. Tizi Ouzou ist eine Stadt im Norden Algeriens und als Herz der sogenannten Kabylei bekannt. Die Kabylei gilt historisch als systemkritisch. Das ist auch Samira. Ich habe dem Richter versprochen, wenn wir freigelassen werden, trage ich am nächsten Tag wieder die Flagge. Jetzt, nach 6 Monaten Gefängnis, tut sie das auch. Samira Missoussis braune lange Haare sind nach hinten gebunden. Um ihren Hals hängt die blau-grün-gelbe Amazigh-Flagge. Die Flagge der Kabylen oder der sogenannten Berber, der Ureinwohner Nordafrikas. Diese Flagge hatte sie für ein halbes Jahr ins Gefängnis gebracht. Wir waren in die Hauptstadt Alger gekommen, um wie jeden Freitag für die Revolution und die Freilassung der ersten Inhaftierten zu demonstrieren. Wir haben unsere Slogans gerufen und auf einmal waren wir umringt von Polizisten, die uns angegriffen haben. Es war schnell und brutal. Ich wurde dabei verletzt. Sie haben mir die Schulter ausgekugelt. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen, als ob ich eine Schwerstkriminelle wäre. Und alles, was ich getan habe, ist meine Flagge zu tragen. Das war im Juni 2019. Der damalige und jüngst verstorbene mächtige Armeechef Kaid Saleh hatte die Amazigh-Flagge verboten, nachdem sie im Land zum Symbol für den Kampf gegen das Regime wurde. Hunderte Demonstranten wurden im vergangenen Jahr festgenommen, landeten in algerischen Gefängnissen, teilweise ohne Anklage. Bis heute gehen jeden Dienstag und Freitag Hunderttausende Menschen in Algerien auf die Straße und fordern ein Ende des alten Regimes. Missoussi gehört zu dieser algerischen Protestbewegung, die im Frühjahr 2019 den alten Machtinhaber Präsident Abdelaziz Bouteflika nach 20 Jahren zum Rückzug zwang. Heute zählt sie zu den bekanntesten Gesichtern der Bewegung. In der Zeit ihrer Haft habe sie die Willkür der Justiz erlebt, erzählt sie. Massenabfertigungen vor Richtern, volle Zellen, Willkür im Gefängnis. Ähnlich erging es auch Hakim Haddad.
Ce n'est pas des arrestations.
Das war keine Verhaftung, das war Kidnapping.
C'est un kidnapper.
Haddad gehört zu einem Bündnis aus Zivilgesellschaft und Oppositionellen. Er organisiert die Proteste auf den Straßen mit. Eines Tages wurde er mit Freunden in einem Café festgenommen.
Comme quoi ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire.
Sie wussten, was sie taten. Sie kamen mit 4 Autos für 4 Personen. Jeder kam in einem Wagen. Wir glauben, wir wurden über unsere Telefone überwacht. Sie wussten genau, wo wir sind und wer wir sind. Zwei bis 3 Tage lang wurden sie befragt, bevor Hakim Haddad einem Richter vorgeführt wurde. Warum er nun vor einer Woche freigelassen wurde, weiß er nicht. Seit Ende des vergangenen Jahres wurden in Algerien zahlreiche Inhaftierte der Protestbewegung wieder freigelassen, nachdem Algeriens mächtiger Armeechef Ahmed Kaid Saleh Ende Dezember plötzlich verstorben ist. Saleh galt als Hardliner gegenüber der Protestbewegung. Viele fragen sich nun, ob das Regime damit Gesprächsbereitschaft signalisieren möchte oder nur die anhaltende Wut in den Straßen besänftigen will. Für Samira Missoussi und Hakim Haddad spielt das keine Rolle. Sie wollen weitermachen.
Le combat continue.
Gerade jetzt, nachdem sie uns eingesperrt haben, machen wir weiter. Vielleicht gab es einen Moment, wo wir gezweifelt und daran gedacht haben, aufzuhören. Aber jetzt erst recht. Wir werden weiter demonstrieren. Friedlich.
Voilà. Et j'insiste sur un terme qui est pacifique.
In Algerien wurden Häftlinge der Protestbewegung freigelassen. Dunja Sadaki hat mit ihnen gesprochen. Naama Isaskra, 26 Jahre alt, Yogalehrerin aus Israel, flog vor 9 Monaten nach ihrem Urlaub in Indien zurück nach Israel und musste in Moskau umsteigen. Das wurde ihr zum Verhängnis, denn russische Ermittler fanden nach eigener Darstellung knapp 10 Gramm Cannabis im Gepäck der jungen Frau. Eine relativ kleine Menge einer weichen Droge, die aber zu einer ungewöhnlich harten Strafe führte. Ein russisches Gericht verurteilte die Israelin zu 7,5 Jahren Gefängnis. Das Urteil, ein Politikum. Aus Tel Aviv berichtet unser Korrespondent Benjamin Hammer.
Die Stadtautobahn von Tel Aviv. An einem Brückengeländer hängt ein rot-weißes Transparent. Bringt Naama nach Hause, steht darauf. Denn Naama ist nicht zu Hause in Israel. Sie befindet sich in einem Gefängnis in Russland. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, sagt Naamas Schwester im israelischen Fernsehen. Ich habe ständig den Gesichtsausdruck von meiner Mutter und Naama vor mir, als wir erfuhren, dass die Berufung vor Gericht in Russland abgelehnt wurde. Mir tut das so weh. Naama saß in diesem gläsernen Käfig im Gerichtssaal und musste zurück ins Gefängnis. So etwas vergisst man nicht. Viele Israelis sind entsetzt. Auch Zvi Magen glaubt nicht an ein gewöhnliches Gerichtsurteil. Der Diplomat im Ruhestand war früher Botschafter Israels in Moskau. Die Begründung, sie ins Gefängnis zu bringen, ist gemein und unseriös. Der wahre Grund für die Haft ist politisch. Und dann muss man sich fragen, warum machen die Russen das? Natürlich, sie üben damit Druck aus. Israel und Russland, sagt der ehemalige Botschafter, hätten eigentlich ein gutes Verhältnis. Viele Israelis stammen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und sprechen bis heute überwiegend Russisch. Doch manchmal werden die Dinge kompliziert. So nahm Israel vor etwa 5 Jahren einen mutmaßlichen russischen Hacker fest. Russland wollte unbedingt verhindern, dass der Mann von Israel an die USA ausgeliefert wird. Israelische Journalisten vermuten, dass Naama deshalb so hart bestraft wurde. Doch Israel lehnte einen Austausch der beiden Gefangenen ab und überstellte den Russen im November an die Amerikaner. Das Video des gescheiterten Berufungsverfahrens sorgte in Israel für Bestürzung. Es zeigt, wie Naama in einem gläsernen Käfig in einem russischen Gerichtssaal steht. Dort nimmt sie ein früheres Geständnis zurück. Ich habe das Haschisch nicht gekauft. Ich habe es von niemandem genommen und nicht in meine Tasche gepackt. Der Fall Naama Isasra sei für sich gesehen keine große Sache, meint der frühere israelische Botschafter in Moskau. Aber Naama Isasra bereitet Premierminister Netanyahu ständige Kopfschmerzen, denn jeder israelische Bürger verlangt von ihm, Naama nach Hause zu bringen. Benjamin Netanyahu sieht sich einer Anklage wegen Korruption ausgesetzt und er befindet sich mitten im Wahlkampf, dem 3. innerhalb von nur einem Jahr. Der israelische Premier weiß, wenn Naama freikommt, wäre das auch sein Sieg. Manche halten mich für einen Zauberer, sagte Netanyahu vor ein paar Wochen. Was Putin betrifft, kann ich euch sagen, dass ich zwar kein Zauberer bin, aber eins kann ich sicher sagen, ich werde Naama Isasra nach Hause bringen. Vor wenigen Tagen telefonierte Netanyahu mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Der wird in der kommenden Woche nach Israel reisen, um an einer Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren teilzunehmen. Nach dem Telefonat ließ Netanyahu verkünden, dass man einer Lösung näher komme. Netanyahu ist kein dummer Mann, sagt der ehemalige Botschafter Zvi Magen. Wenn er verspricht, dass Naamah freikommt, weiß er bereits, dass er sein Versprechen einhalten wird. Stellt sich die Frage, warum Wladimir Putin die Israelin begnadigen sollte, nachdem Israel den russischen Staatsbürger zuvor an die USA auslieferte. Die Antwort liegt nach Einschätzung von Zvi Magen in Syrien. Russland hat sich dort mit starker Militärpräsenz an die Seite des Machthabers Assad gestellt. Der wiederum paktiert mit dem Iran, einem Erzfeind Israels. Immer wieder greift Israel Stellungen des Iran und von dessen Verbündeten in Syrien an. Russland toleriert das bisher. Zvi Magen ist überzeugt, Naamah Issassra wird schon bald freikommen. Als Teil einer umfassenden Vereinbarung zwischen Russland und Israel, wie es in Syrien weitergehen soll. Wladimir Putin könne in der kommenden Woche einfach nicht nach Israel reisen, ohne den Fall der jungen Israelin zu lösen. Doch welchen Preis würde Israel bezahlen, damit Russland Naamah Issassra freilässt? Das sei eine heikle Frage, sagt der frühere israelische Spitzendiplomat Zvi Magen, und bleibt vage. Sollte es tatsächlich einen Deal geben, die Details werden wohl nicht bekannt.
Warum die hohe Haftstrafe einer Israelin zum Politikum wurde, schilderte uns unser Korrespondent aus Tel Aviv, Benjamin Hammer. Klonen kann sich lohnen, Tiere, Obst und Bohnen. So singt Max Rabe und so handelt der chinesische Biotech-Konzern Sinogen. Bei der Firma, vor den Toren Pekings, kann Frauchen oder Herrchen Hund, Katze und Pferd klonen lassen, also einen gentechnischen Ersatz des verstorbenen Haustiers bestellen. Ein lukratives Geschäft, zumal der Markt für Haustiere in China rasant wächst. Axel Dorloff hat mit einem Kunden gesprochen.
17 Jahre war die Hündin Li Shuyuan Teil der Familie. Dann starb sie im vergangenen Jahr an Brustkrebs. Herrchen Eric aus der Stadt Baoding in der ostchinesischen Provinz Hebei wollte nicht irgendeinen neuen Hund, sondern möglichst den gleichen nochmal.
Nachdem meine Hündin gestorben war, habe ich die Firma Sinogen kontaktiert. Wir haben dann Zellen aus ihrer Haut entnommen und dieses Jahr habe ich mich entschieden, sie zu klonen.
Li Shuyuan war vermutlich eine Mischung aus einem Spitz, einem Chihuahua und einem chinesischen Straßenhund. Etwas, das man so nicht wieder kaufen kann. Beim Klonen liegt die Übereinstimmung der Gene bei über 99%, verspricht die Firma Sinogen. Sie ist die führende Klonfabrik für Haustiere in China und liegt am Stadtrand von Peking. Leitender Manager ist Yining Wang. An seinem Bein springt ein geklonter Hundewelpe hoch.
Die meisten Kunden kontaktieren uns, wenn ihre Haustiere bereits sehr krank sind oder gerade gestorben sind. Wenn die Tiere noch leben, können wir schnell Zellen entnehmen. Wenn sie schon tot sind, egal ob Hund oder Katze, dann empfehlen wir den Besitzern, die Körper mit nassen Tüchern einzuwickeln und sie in den Kühlschrank zu legen. Nicht in den Gefrierschrank, das verletzt die Zellen.
Der Rat des Experten, Hunde können eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden, Katzen nur 3 Tage. Ansonsten gibt es keine verwertbaren Zellen mehr. 2017 hat die Firma Sinogen Chinas ersten geklonten Hund für den Haustiermarkt präsentiert. Knapp 50 Kunden wurden seitdem mit Haustieren beliefert. Auf den Fluren von Sinujin sieht es aus wie in einem Krankenhaus. Besucher müssen Kittel und Plastikschützer für Schuhe anziehen. Sinujin-Manager Ining Wang steht in einem laborähnlichen Raum.
Ein Schritt beim Klonen, das ist der Aufbau des Embryos. Das passiert hier. Zuerst prüfen wir mit dieser Maschine, wann die Hündin, die austragen soll, läufig ist. Aus dem zu klonenden Hund haben wir vorher Zellen entnommen und setzen einen Zellkern in die Eizelle ein. So bauen wir den Embryo für das Klonen auf und setzen den dann in den mütterlichen Hund. Dann wird die Hündin schwanger und kann gebären.
Der Haustiermarkt in China ist im vergangenen Jahrzehnt rasant gewachsen. Besonders die chinesische Mittelschicht in den Großstädten hält immer mehr Haustiere. Der Preis für einen geklonten Hund von Sinujin liegt bei umgerechnet 50.000 Euro. Eine Katze gibt es bereits für 32.000 Euro. Das Klonen von Haustieren, für die Firma Sinujin ein Geschäftsmodell mit Zukunft.
China ist eines der führenden Länder beim Klonen von Tieren, aber für den privaten Gebrauch, das ist neu. Wir haben uns gefragt, wie wir mit dem Klonen deprimierten Haustierfreunden helfen können. Das ist unsere Zielgruppe. Laut Statistik leben in China etwa 100 Millionen Hunde und Katzen in Städten. Die auf dem Land rechnen wir gar nicht mit. Jedes Jahr sterben 3% davon. Diese Lücke wollen wir schließen. Da kann unser Service helfen, ganz einfach.
Dem 38-jährigen Eric hat Sinujin geholfen. Und er hat gleich zwei Klone seiner Hündin bekommen, Dodo und Coco. Kombiniert heißen die beiden chinesischen Zeichen junge Dame. Eric trägt die kuscheltiergroßen Hunde unter seiner dicken Winterjacke. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden.
Wenn du clone a dog, you know what you're getting.
Wenn du einen Hund klonst, dann weißt du, was du bekommst und was du erwartest. Diese hier sind genau das, was wir erwartet haben. Identische Hunde, die so aussehen wie unser alter Hund und vom Charakter her sehr ähnlich sind.
And character-wise, very similar.
Dodo und Coco sind jetzt 5 Monate alt. Für Sinujin geht die Entwicklung weiter. Ein berühmter chinesischer Schauspieler hat ein Pferd bestellt. Das Fohlen soll im November zur Welt kommen. Das Klonen von Menschen bleibt aber auch in China Zukunftsmusik.
Beim Klonen von Menschen wären die Arbeitsschritte erst einmal die gleichen. Die Forschung zur menschlichen Physiologie und Reproduktion ist sehr weit fortgeschritten. Theoretisch wäre das kein Problem, aber zurzeit ist das in keinem Land erlaubt. Aus ethischen Gründen bleibt das ein wissenschaftliches Tabu. Aber theoretisch würde das funktionieren, wenn man lebende Zellen entnimmt.
Sinujin konzentriert sich weiter auf Hunde, Katzen und Pferde. Dazu gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit dem Pekinger Zoo. Vor allem bedrohte Tiere sollen geklont werden. Auch die Pekinger Polizei hat bereits 6 Hunde von Sinujin im Einsatz. In China gibt es weniger Bedenken und Hindernisse, neue Möglichkeiten in Forschung und Technologie anzuwenden. Im Mittelpunkt steht das Machbare, gerade wenn es dafür einen Markt gibt. Was nicht heißt, dass auch in China auf einmal der staatliche Regulator kommen kann. Aber oft erst später, wenn bereits Fakten geschaffen wurden.
Axel Dorloff berichtete über das Geschäft mit geklonten Haustieren in China. Gleich erwartet Sie im Deutschlandfunk meine Kollegin Petra Enzminger mit der Sendung Campus und Karriere. Dort geht es um das Thema keine Kraft mehr für den Job, psychisch krank am Arbeitsplatz. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.